SWR 2 Tandem.
Alle Welt redet heute von Ebola. Aber auch das AIDS-Virus ist noch nicht besiegt. Im vergangenen Jahr starben weltweit 1,5 Millionen Menschen an den Folgen von AIDS. Allein in Deutschland leben heute etwa 80.000 Infizierte. Doch dank der modernen Medizin können Betroffene in den reichen Industriestaaten trotz der Krankheit lange leben. Das war einmal anders. Heute, am Welt-AIDS-Tag, erinnert Michael Sollerz an seinen Freund Mario Wirz. Als der Schriftsteller 1985 sein positives Testergebnis erfuhr, kam das noch einem Todesurteil gleich. Vorübergehend unsterblich. Wie ein Dichter AIDS sein Gesicht lieh. Von Michael Sollerz.
Vorübergehend unsterblich leben wir schnell, drauf los stürmen die Stunden in ihre Vergänglichkeit, folgen wir einen Atemzug später, ist alles vorbei.
Marios Stimme.
Schon lange.
Er fehlt mir. Sein Lebensgefährte André hat noch Gedichte mit ihm aufgenommen, ein paar Monate vor seinem Tod. Und ich bin unterwegs auf die Insel Rügen, um André zu treffen. Das Holzhaus. Ein einziger großer Raum, voll von Mario, Bücher, Bilder.
Das da hinten, das hat Rinaldo ja auch gemalt, das habe ich erst nicht gemacht. Das hing bei Mario ja im Flur. Nein, es ist kein Museum, aber ich hab hier einiges verändert, aber mehr kann ich jetzt auch nicht verändern. Mehr will ich auch nicht. Der Schreibtisch bleibt von Mario. Ich denke mal, der wird immer und ewig bleiben. Weißt du, ja, vielleicht setzt er sich ja zwischendurch einfach mal hierher und sitzt hier und schreibt.
Sein unaufgeräumter Schreibtisch. Brille, Mentholzigaretten, Tablettensortierer. Unsere Freundschaft beginnt 1993 mit einem Buch. Es schildert Marios Verzweiflung nach seiner HIV-Infektion.
Keine Philosophie, die mein Unglück zähmt. Keine Religion, die die Bombe entschärft. Jede Stunde ein Minenfeld. Sitzen und starren und rauchen. Mein Zimmer, mein Käfig, meine Zelle, mein Grab.
Es ist spät, ich kann nicht atmen, heißt das Buch. Ich rezensiere es für eine Zeitung. Und Mario lädt mich ein in sein enges Neuköllner Hinterhauszimmer, wo das Buch entstanden war. Ein lebhafter End-30er, groß, ruhelose Hände. Torte und Kaffee. 8 Jahre lebt er schon mit dem Testergebnis. Damals war es noch wie ein Todesurteil.
Es ist Nacht und vor meinem Fenster fallen dicke Flocken. Die Heizung tuckert vor sich hin, und das ist kein feindliches Geräusch in der Stille meines Zimmers. Ich sitze auf dem Sofa und ich lebe. Noch ist die Krankheit nicht ausgebrochen. Der Viruswolf heult durch mein Blut, aber noch hat er nicht zum Sprung angesetzt.
Ich glaube, dass solche Bücher etwas sind, dem kannst du dich nicht entziehen. Dieses Buch hat ihn getrieben. Und das ist, glaube ich, Marios Möglichkeit gewesen, um nicht durchzudrehen. Also das Buch hat ihn vor sich hergetrieben, ja. Das war wirklich David Goliath, ne? Er hat gegen angeschrien, weil er eben halt keine Rettung und keine Hilfe hatte, ja. Und ich zu dem Zeitpunkt untauglich war für ihn.
Du musst kämpfen und Zeit gewinnen. Ich bin sicher, dass sie demnächst ein Mittel finden, sagt Jan, der meine Albträume nicht länger ausgehalten hat. Meine Nacht ist nicht seine Nacht. Jetzt schläft er an der Seite von Rolf, der 23 Jahre alt ist und ohne Stottern von der Zukunft sprechen kann.
Seit 1989 ist Mario mit Rosa von Braunheim befreundet. Sie pflegen einen schwelgerischen Briefwechsel, nicht ohne Absicht zur Veröffentlichung. Du weißt, wie sehr ich das Drama liebe und besonders deinen Schmerz, schreibt der Filmemacher. Du wehrst dich gegen deine Geschichte, flüchtest. Wohin?
Rosa hat einen großen Anteil auch an Marios mentalen, psychischen Wiederbelebung. Das muss man einfach so sagen und das stimmt auch so. Der Briefwechsel, so Folge dem Fieber und Tanze zwischen den beiden, da hat Rosa wirklich auch in Mario, den politischen Mario, geweckt und gesagt, so, also komm, wie die Engländer so schön sagen, boot up the ass, also so einen Arschtritt gegeben nach dem Motto, hey, komm, mach, ja, werd aktiv, komm raus aus deiner Ecke, komm raus aus dieser depressiven und oh, ich werd sterben Ecke.
Von Braunheim ist oft in New York und sieht dort den kämpferischen Umgang mit AIDS. An Mario schreibt er, die Hölle ist hier. Nutze sie.
Das können wir ja heute nicht mehr nachvollziehen, was damals buchstäblich los war. Es gab ein Sterben, ein seuchenartiges Sterben. Und das in unserer zivilisierten Welt mit unserer Hochtechnologie der Medizin und einer Hilflosigkeit und einer Hoffnungslosigkeit der Ärzte, die nicht wussten, was sie machen sollten. Und das bedeutete Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit, nicht wahrnehmen können, nicht wahrnehmen wollen, verdecken, verstecken, um Gottes Willen. Und schwul sein bedeutete auch wieder gefährdet sein und andere zu gefährden. Und die Leute wussten nicht, wie übertragen wurde. Und ach du Grüne, neue nochmal. Und in dieser Zeit entsteht dieses Buch. Und das war ein Paukenschlag, dieses Buch. Weil es aussprach, was viele empfanden und nicht so formulieren konnten.
Wo dieses Ich in der Großstadt und meinetwegen etwas euphorisch und vehement und schön berauscht sagt, zum Teufel mit den Fruchtbaren, zum Teufel mit ihrer Übermacht, zum Teufel mit der Übermacht der Normalität.
André hat mir alte VHS-Kassetten geliehen, Mitschnitte von Mario im Fernsehen.
Die ganze Zeit vorgelebt wurde als das Eigentliche.
Der junge Mann, der bald tot ist, wie fühlt sich das an, Herr Wirz? So sehe ich ihn wieder. Jung und redegewandt und scheinbar furchtlos.
Sie können es literarisch für gleich wie null erachten, damit kann ich leben, Herr Ratters. Mit dem Zeitgeist stehe ich sowieso auf Kriegsfuß.
Manchmal klingt in einer Sendung auch Abwehr durch. Wird AIDS nicht viel zu wichtig genommen? Es sterben doch mehr Leute im Straßenverkehr.
Es ist eine Gefahr eingesickert in etwas, was uns eigentlich sehr in unserem Leben sein lässt. Und damit bekommen wir vor etwas Angst, was uns eigentlich befreien sollte und was uns eigentlich leben lässt.
Eine Dame von der Süddeutschen zeigt sich irritiert. Der junge Autor Wirz schriebe ja nur über AIDS. Halt, Einspruch, kontert Mario.
Das ist etwas ganz Verwunderliches. Da greift man durch, man, es wundert mich natürlich nicht. Das ist, wir sind so süchtig nach Ghettoisierung, nach Katalogisierung, Einordnung. So, Moment.
Da kommt Virus, also und, über, AIDS
da kommt Virus und AIDS vor.
Also ist das natürlich AIDS-Literatur.
Man könnte es auch Kettenraucherliteratur, Männerliteratur,
Männerliteratur, sentimentale Literatur oder Hinterhofliteratur
oder sonst Literatur.
Das ist ein Thema.
Die Endlichkeit.
Ich schreibe über das Leben. Und ich glaube, Angst ist nicht das Privileg von AIDS-Infizierten. Angst ist nicht das Privileg von Krebskranken.
Ich weiß noch, es gab Interviews. Da begann der Interviewer mit einer Frage. Und Mario hat dann die Sendung mit einer einzigen Antwort moderiert. Und dann konnte der Interviewer zum Schluss nur noch sagen, ich danke Ihnen, Herr Wirz. Mario konnte gedruckt sprechen, eine halbe Stunde lang, ohne dass es auch nur ansatzweise langweilig wurde. Im Gegenteil, es steigerte sich. Er war ein Zirkuspferd. Er war im besten Sinne ein Zirkuspferd. Und er hat die Manege geliebt.
AIDS-Schreiber, ein Schubfach. Manchen hilft es vielleicht, sich das Thema vom Leibe zu halten. Ist ja nicht meine Not. Dabei heißt das Thema überhaupt nicht AIDS. Schon mit 22 schrieb Mario den Satz, in meinen Nächten habe ich begriffen, dass es kein Bleiben gibt. Das war 7 Jahre vor seinem Testergebnis. Nicht bleiben zu dürfen, schon immer sein Thema. Die Zeit, schon immer das Thema der Kunst.
Ich kannte auch Leute, die sich das Leben genommen haben, als sie merkten, dass es losgeht mit der AIDS-Erkrankung. Und das ist dann sehr bedrängend. Und insofern habe ich das auch immer wieder thematisiert in meiner Kunst. Oder es war so als Bedrohung im Hintergrund vorhanden. Und eine Bedrohung macht natürlich Dinge aber auch intensiv.
In Berlin besuche ich den Maler Rinaldo Hopf.
Expressive Bewegungen, Gesten.
Er zeigt mir Abbildungen so von seinem grandiosen Totentanz.
6x6 Meter. Dann habe ich jetzt
Männer
auf dem
und
Bild
Skelette.
Das ist also
ein Taumel zwischen Kreis. Lust und Entsetzen.
Und in diesem Kreis, das sieht aus wie eine, ja, wie die Weltkugel.
Der Maler hat Marios Erfolg aus der Nähe miterlebt.
Das Buch war ja wie eine Therapie für ihn. Er hat sich seine ganzen Albträume und Monster vom Leibe geschrieben, unter denen er immer gelitten hat. Er war dann in Talkshows und zusammen öfter auch oder hin und her gehandelt mit Napoleon Seyfarth, der auch sehr prominent wurde mit dem Thema durch sein Buch Schweine müssen nackt sein. Wobei Mario sich dann auch zum Teil bei mir beschwert hat, dass er es leid ist, immer als AIDS-Diva in eine Talkshow zu gehen, und er wollte einfach als Schriftsteller gesehen werden und nicht als jemand, der sich über AIDS definiert.
Das hat der Verleger Herr Koch mal gesagt vom Aufbau. Also es wäre Mario nicht gerecht, wenn er nur auf das Schwule oder auf diese HIV und diese AIDS-Literatur reduziert würde. Das ist viel zu eng. Er ist ein Schriftsteller und er ist ein Lyriker. Da ist es eher das Thema des Todes, des Leidens, des Liebens und des Sehnens.
Zum Schluss hat es ihn gelangweilt, wenn er immer noch wieder dann mal darauf reduziert wurde. Aber nicht wahr, es ist das Gleiche auch in der Perzeption von Rosa und anderen schwulen Ikonen. Damit werden sie natürlich auch neutralisiert und unschädlich gemacht, und das ist nicht in Ordnung.
Es war auch ganz interessant, dass dieses Buch Es ist spät, dass das eine viel stärkere Rezeption bei heterosexuellen Lesern gehabt hat als bei Schwulen. Also ich habe von Schwulen öfter Negatives darüber gehört. Und das war auch ein kurioses Phänomen, dass ganz andere Menschen plötzlich auf Mario zukamen. Ich muss sagen, ich selber hatte Probleme mit dem Buch. Also genau aus, ich denke, aus demselben Grund, wie es vielen anderen Schwulen gegangen ist. Es war zu nah dran. Also wenn man selber immer Angst hat, dass man infiziert ist oder sich infizieren könnte, möchte man nicht ein ganzes Buch darüber lesen, wie jemand damit umgeht. Das Buch machte einem ja auch Angst.
Ich doch nicht, hat eine lange Tradition. Schon bei der Syphilis. Franzosenkrankheit, sagten die Deutschen. Die neapolitanische hieß sie in Frankreich. Und die Homosexualität? Le Vis-Salmon. Den Schweinkram treiben doch immer die anderen.
Ich war mit Mario 31 Jahre zusammen. Und ich kenne viele, die genauso intensiv Partnerschaften leben. Diese Promiskuität ist weiter nichts anderes als der Versuch der Verunglimpfung einer Bevölkerungsgruppe, die nicht mehrheitsfähig ist, um sie ein weiteres Mal in die Dreckecke zu schubsen und zu sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wäre AIDS von allen Schichten gleichermaßen als Bedrohung angenommen worden, mit dem Bewusstsein, es hat mit uns zu tun, wäre mit dieser Problematik ganz anders umgegangen worden.
Ich meine, AIDS war dadurch so problematisch, als es halt nur ganz bestimmte Gesellschaftsgruppen in erster Linie betroffen hat in Europa. Also eben die Schwulen und die Fixer. Und das waren Gruppen, die man ohnehin als am Rande stehend empfand, als Außenseiter. Und manchen wird das wahrscheinlich sogar recht gewesen sein, dass da so eine Strafe Gottes quasi aufgetaucht ist.
Jetzt ist ein ganzes Leben. Hätte es nur uns um diese Stunde im Aufflug gegeben, wäre jetzt genug.
AIDS bedeutet Zerstörung der Immunabwehr. HIV-assoziierte Krankheiten heißen die Einbrüche, an denen schließlich gestorben wird. Winter 93. Marius erster Krebs. Das Einzelzimmer im Krankenhaus. Ein kahles, dünnes Vögelchen, so sitzt er in seinem Bett. Ich bringe ihm Kartoffelsalat. Warum schmeißt mich keiner raus zur Nacht? Und wir dürfen sogar rauchen. Haben Sie ihn schon aufgegeben?
Ja, ich glaube, er ist gelassener und offener geworden. Er wirkte abgeklärter, weiser und auch entspannter. Er war nicht mehr so verkrampft wie vorher. Er war immer sehr gequält und im Grunde von Ängsten gepeinigt. Jahrelang. Also die ganzen ersten Jahre, die wir uns kannten. Und der Lymphkrebs, das war dann der Höhepunkt. Da war es ja so schlecht, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass er das überleben wird. Also ich hatte das Gefühl, das ist jetzt wohl das Ende. Und zwei andere enge Freunde von mir sind in der Zeit an AIDS tatsächlich gestorben, auf derselben Station. Eigentlich ging es Mario schlechter als denen. Also wenn ich da hinging, ich besuchte alle drei immer abwechselnd der Reihe nach. Und Mario fand ich am allerschlimmsten dort. Und das ist ihm am allerschlechtesten ging. Aber Mario hat sich bekrabbelt.
Ein Jahr noch, bittet er damals. Und wird tatsächlich wieder stark und laut. Nächtelang ziehen wir um die Häuser. Er zeigt mir Orte seines wilden Berliner Anfangs. Ein bisschen wie ein großer Bruder. Nach jedem unserer Treffen fühle ich mich beschenkt. Und immer dieses Verstummen, wenn er um 10 ein Wasser bestellt, um seine vielen Pillen zu schlucken.
Mario war ja sehr exaltiert. Und je früher, desto mehr, also am Schluss weniger dann. Wahnsinnig theatralisch zum Teil. Was mir auch manchmal zu viel war, wenn wir zusammen essen waren und er dann immer mit wilden Gesten ja quasi das ganze Lokal unterhalten hat, ja auch sehr laut und dann gelegentlich ein Glas vom Tisch schlug, versehentlich, weil er einfach zu sehr gestikuliert hat. Ich habe öfter Gläser weggeräumt, wenn der Tisch voll war und er das so in Fahrt geriet.
Das Wunder geschieht, das Leben geht weiter, Jahr um Jahr. Und der AIDS-Stempel verblasst. Vom harten Neukölln, aus dem Hinterhaus Altenbraker Straße, zieht Mario ins betuliche Steglitz. Muthesiusstraße, hier hat schon Kafka gewohnt. Gedichte entstehen. Trotz Krise behält ihn sein Verlag. Erste Übersetzer klopfen an. Bei jeder neuen Buchvorstellung lange Schlangen zum Signieren. Da findet einer Worte, wo wir anderen stumm sind.
Mein Übergewicht verrät meine Leidenschaft für Pasta, Pizza und Pralinen. Ich glaube an das Glück der Sahnetorten. Mit meiner Wampe bewege ich mich inmitten der Schlanken und Schönen und derer, die sich für schlank und schön halten. Und es ist, als wäre ich unsichtbar.
Wehe dem, der nicht im Schutz der Liebe altert, heißt es. Damals nach Marios Testergebnis hatte André vor einer Beziehung ohne Aussicht Angst. Das ist lange her. Sie sind jetzt unzertrennlich, zwei große, schwere 50er. André ist Psychotherapeut. Immer öfter kutschiert er seinen mittellosen Dichter übers Wochenende hoch nach Rügen. Und schließlich wird das Haus gebaut, ganz heimlich. Alle dachten wir, sie wohnen am Meer bei Bekannten.
Wir sind an einem Ort, wo uns niemand findet. Das ist dieser Ort hier. Das haben viele ja nicht verstanden. Was, wie, Mario und Haus und Insel und nee. Und dieser Ort hier war für uns, das haben wir beide auch abgesprochen, ein Ort, den wir nicht nennen würden.
Aus welchem Holz ist die Hoffnung geschnitzt? Das schwankende Boot auf offener See. Sturm kommt auf, während ich schlafe, hältst du den Kurs. Ganz nah, unsere Insel.
Da sitzen also unsere beiden Zimmerleute, die die Holzständer für das Haus aufgebaut haben. Sitzen mit uns beim Kaffee. Wir haben so zwischendurch mal Kaffee und dann mal ein Bulettchen. Also wir haben sie ein bisschen auch verwöhnt, weil, ja, warum soll es denen denn nicht gut gehen, mein Gott. Sollen ja auch mit Freude arbeiten. Und dann waren aber Dachdecker dabei. Und die Dachdecker, die kannten uns noch nicht so und die machten die Pause mit. Und Mario erzählt und breitet sich aus und geht so über den Horizont im Grunde genommen des üblichen Gespräches dieser braven Handwerker weit hinaus. Und da gucken die Dachdecker so etwas irritiert, ironisch lächelnd auf pommersche Art, Mecklenburg-Vorpommersche Art, die beiden Zimmerleute an, so nach dem Motto, was ist das denn hier für eine Nummer? Und das war wunderschön, wie dann der Andreas, einer der Zimmerleute, sich an die beiden Dachdecker wandte und sagte, ja, so ist das hier.
Vorübergehend unsterblich. Heißt 2010 der neue Gedichtband. Die Premiere wird verschoben. Ein neuer Krebs. Chemo. Bestrahlung. Ich ließ keinen Zweifel zu, dass er es wieder schafft.
Ich hatte wirklich das Gefühl, mit ihm kann ich über alles sprechen. Ich habe auch mit meiner Mutter über sehr vieles sprechen können, aber eben nicht über alles. Und mit meinem Partner auch so. Und Mario stand eben außerhalb. Und das fehlt mir heute sehr.
Wen Mario berührte, der war gerettet. Oh, ich weiß, dass es pathetisch klingt, aber das sage ich ganz bewusst. Denn es stimmt, die Menschen, die Mario berührt hat, die er angesprochen hat, die ihn erlebt haben, die waren durchaus berührt und auch verändert.
Oh, guck mal. Komm mal raus hier. Komm raus. Nicht auf dem Kabel treten.
Oh. Es ist Nacht geworden. Wir trinken Wein. Und plötzlich prasselt über der Insel ein Feuerwerk.
Wunderbar. Schau nur. Wir haben hier gestanden, 2012 zu 13, und waren sehr bedrückt. Und ich, blöd Mann, ich frage dann Mario auch noch, warum bist du so bedrückt? Ja, also manchmal
Als wenn man versucht, durch solch eine Frage die Realität ungeschehen zu machen. Und er sagt zu mir, aber Kleiner.
Marius Strandkorb im Garten. Später Glücksort. In den Gedichten eine Klangverschiebung. Die Überraschung im Zeilenbruch drängt jetzt deutlicher ins Offene. Das zornige Bleibenwollen weicht einem zaghaften Einverständnis.
Sekretär einer alten Linde, notiere ich, was der Baum mir diktiert, erscheint in meiner Handschrift unleserlich. Alle Liebesgeschichten der Vergangenheit entschlüsselt das Rotkehlchen ganz leicht, sinkt eine Feder auf meine Stunde unter der Linde.
Im Herbst 2012 neue Metastasen. Ein Essen beim Thai in Marius Straße. Wie oft haben wir dort gesessen? Ich streiche über seinen Rücken, so mager geworden. Und er zuckt zusammen, meine Berührung tut ihm weh. Die Tapferkeit, mit der er alles aushält. Irgendwann sagt er, selbst der Schmerz ist ja nur geliehen.
Wir haben hier die Jahreszeiten eingeladen. Und es gab noch einen Winter, der nicht enden wollte, 2012 zu 13. Der wollte und wollte nicht enden. Und ich schob den Rollstuhl mit ihm durch den Schnee und den Harsch. Denn es wollte und wollte nicht warm werden. Und dann gab es noch mal einen Mai. Einen Mai-Anfang. 5. zu 7. Mai. Und alles blühte. Und die japanische Kirsche explodierte in 1000 Blüten. Und ich habe dann alles rausgestellt und er lag draußen in seinem Freischwinger und rauchte und schrieb und las und trank seinen Saft. Ja, dann sagte wirklich, ich bin hier in einem Paradies.
Hier zur Liebe und wie könnte ich da kurz sein, aber ich bleibe es. Eine Freude und ein Glück, dass ich den Mann meines Lebens gefunden habe und seit 30 Jahren eine geistesgestörte, glückliche Geschichte rauf und runter mit allen Himmel und Höllen mit ihm erlebe.
Mario bedankt sich. Die letzte Lesung im Berliner Brechthaus, 3 Wochen vor seinem Tod. Seine geschwollenen Füße sind umwickelt. André dankt er seinen Freunden, dem Verleger, seinen Ärzten. 2 davon sitzen hinten und tuscheln. Wie schafft er es, noch aufzutreten?
Ich habe doch tatsächlich in seinen letzten Stunden immer noch gedacht, oh, er trinkt. Wenn er trinkt, dann geht's ihm doch besser. Ich habe nicht gedacht, dass er wirklich geht irgendwann. Es ging doch immer wieder gut.
Mario stirbt im Hospiz. Die Sonne flutet ins Zimmer, als ich nachmittags hinkomme. Viele Blumen und leise Musik. Er spricht nicht mehr. Seine Augen sind geschlossen. Nur seine Hand reagiert noch mit schwachem Druck. Kein Tag vergeht ohne Erinnerung an diesen Moment. Heute denke ich, wieder war er es, der dir etwas mitgegeben hat.
Wir sind ganz ans Ende einer Inselstrecke gefahren, also wo ich da war, aber ich gar nichts mehr. Nur noch wirklich so Natur, Wald, alles voller Schnee. Und sind dann einen Weg entlang gelaufen. Einen alten Holperweg. Und plötzlich setzt der Schnee wieder ein. Alles mit Schnee bedeckt, alles. Es sind diese großen, weißen Kinderflocken, der so langsam fällt. Der bleibt stehen und sein Notizbüchlein raus, immer schwarz, immer klein. Und ich gehe so ein bisschen zur Seite und beobachte ihn so aus dem Augenwinkel und schau ihm dann zu. Der Schnee fällt um ihn herum und er steht ganz isoliert inmitten dieses großen Weiß. Der Schnee fällt auf seine Schultern, auf seine Haare, auf seine Arme, seine Hände, auf das Büchlein. Und er schreibt, schreibt.
Vorübergehend unsterblich. wie ein Dichter AIDS sein Gesicht lieh, von Michael Solotz.